Bernhard, bist du schon einmal im Geist von einem Lachen ergriffen worden?
Nein, nicht von einem Lachen, aber von einem Weinen.
Hast du schon mal erlebt, wie Menschen um dich herum im Geist gebellt haben?
Gebellt, aber merkwürdige Laute habe ich schon gehört, ja.
Und findest du es nicht etwas gefährlich, wenn man in pfingstcharismatischen Kreisen in so ausufernde Ekstase hineinkommt, wo Menschen dann in so einer aufgehitzten Atmosphäre hineingeführt werden und vielleicht über ihre Grenzen hinausgeführt werden?
Ich denke mal, alle emotionalen Spitzenereignisse, also so emotionale Höhepunkte, brauchen immer einen guten Rahmen, damit sie nicht ausufern und nachher irgendwie ungesund werden. Aber dass man eine starke emotionale Bewegung und Berührung hat, nicht schlecht. Muss halt den Rahmen geben, in dem dann das Ganze auch interpretiert und auch geschützt wird. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wahn und Sinn. Wie schön, dass du heute wieder am Start bist. Wir sind immer noch in unserer Reihe Das volle Evangelium, heute schon Teil 5. Und uns beschäftigt die Frage: Zittern, Lachen, Bellen, Ruhen im Geist, sind das Nebenprodukte des vollen Evangeliums? Oder sind es Nebenwirkungen, wie bei einem Medikament, das eigentlich heilsam ist? Das ist ein Kuriosenkabinett, was uns da manchmal begegnet in der charismatischen Szene. Und wir wollen mit der Frage uns beschäftigen, ist das vertretbar? Wo sind die Grenzen? Ist das gesund? Ist es vielleicht auch ein Teil von Gottes Wirken in unserem Leben? Wir freuen uns, dass du dabei bist und sind gespannt, wie du uns auch Feedback gibst und wie du uns auch Hinweise gibst, wie wir in der Zukunft noch besser werden können. Vielen Dank dafür.
Ja, und mit dabei, neben Bernhard Olpen, ist David Kuhns.
Hallo David, ich wollte dich gerade eben vorstellen, du bist mir reingegrätscht.
Ach so, okay. Also ihr müsst wissen, an alle Hörer und Hörerinnen, Bernhard und ich hatten gerade schon in der Vorbereitung der Folge ein bisschen Spaß gerade eben, weil wir heute natürlich ein spannendes Thema haben. Und eigentlich hat es ja gar nicht so richtig mit dem vollen Evangelium zu tun, Bernhard. Nee. Weil volles Evangelium hatten wir vielleicht für die Hörer, die noch keine Folge von der bisherigen Serie gehört haben, gesagt, das volle Evangelium steht für Errettung, für Heiligung, für Geistestaufe, für Heilung und für die Wiederkunft Christi, die quasi so erwartet wird. Also man sagt, in pfingstcharismatischen Kreisen werden diese 5 Aspekte so als volles Evangelium erwartet. Aber wir dachten, dass wir die letzte Folge doch zu dem Thema machen müssten, weil genau das ja die häufigste Anfrage ist, die wir so bekommen. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Bernhard, aber ich hatte in der, ich glaube, 11. Klasse einen Politik-Wirtschaftslehrer und er hat mit mir nur einmal in den ganzen Jahren, wo ich ihn als Lehrer hatte, über den Glauben gesprochen, aber seine erste Frage war eigentlich: Bist du auch einer von denen, die in Zungen sprechen? Und ich habe natürlich ja gesagt und war dann auch froh, dass er nicht daraus jetzt ein Thema gemacht hat. Mhm. Aber das ist ja genau das. Alle beten in Zungen, es ist total laut, Leute fallen um, Leute zittern, Leute lachen. Vielleicht muss man auch noch unterscheiden, mal bellen. Also da gibt es ja auch Abstufungen von Phänomenen.
Ja.
Und trotzdem ist ja genau diese Frage, glaube ich, die auch manchmal, ich sag's jetzt mal, von gesetzteren Christen gestellt wird, die vielleicht aus einem gesettelten Kontext kommen, vielleicht FEG, Baptistenkontext, Brüdergemeinde. Sind das einfach nur aufgeputschte Emotionen? Mhm. Treibt man Menschen nicht über Grenzen hinaus, weil sie kommen dann rein und alle schreien, alle beten in Zungen und dann fängst du halt auch an. Oder vielleicht sogar, was ja auch manche vertreten, Roger Libby zum Beispiel, ein bekannter YouTuber und also eigentlich Theologe, da haben schon dunkle Mächte Zugang dann zu den Menschen gefunden. Also so die Fragen, die gestellt werden.
Ja, du hast das sehr, sehr gut gesagt. Eigentlich hat das nicht direkt was mit dem Thema volles Evangelium zu tun, aber da, wo die Erwartungshaltung an die Evangeliumsverkündigung deutlich über die reine Rechtfertigung hinausgeht, um dann eben auch Heiligung und ergriffen werden, Geistestaufe und solche Dinge mit in das Repertoire der Verkündigung mit reinnimmt, dann öffnen sich natürlich auch Räume für emotional gesteigerte Erfahrungen. sodass diese Phänomene, über die wir anfangs kurz gesprochen haben, natürlich in solchen Kreisen häufiger anzutreffen sind als woanders.
Weil die Menschen einfach erwarten, es ist mehr als nur, ich habe es im Kopf verstanden, sondern es packt mich komplett.
Ja, es ist ja auch darauf ausgelegt, dass der ganze Mensch ergriffen wird von der realen Gegenwart Gottes. Das ist schon der Erwartungshorizont beim vollen Evangelium, dass es eben nicht nur eine Verstandessache ist, die hier rüberkommt, Informationen über Christus, sondern eben, dass der ganze Mensch auch betroffen und getroffen wird. Ja, und da gehören die Emotionen natürlich dazu. Und wenn wir darüber sprechen, dass Gott Heilung schenkt, dann gehen wir ja auch schon stark in das Übernatürliche rein. Das ist ein Teil des vollen Evangeliums. Heilungen, Kraftwirkungen, Wunder. Mhm. Und da bist du schon ganz nah drin in einem spirituellen Raum, wo eben mehr passiert als nur Verstandeswissen.
Und es kommt ja in ganz vielen Teilen der Welt richtig gut an, also gerade im globalen Süden, oder?
Ja.
Also Afrika, Südamerika, da geht es ja nochmal viel mehr rund als jetzt bei uns.
Ja. So ist es, ne? Aber wenn du eben über die Spannungen eben gesprochen hast, eben auch den Roger Libby erwähnst, dann sind wir schon mittendrin in der eigentlichen Streitfrage, die schon am Anfang der Pfingstbewegung aufgebrochen war, nämlich wie man diese Phänomene, diese Manifestation, diese körperlichen Reaktionen, wie man die interpretiert. Und da gingen damals schon die Meinungen auseinander. Das ist ein Punkt, der von Anfang an die Pfingstbewegung begleitet. Ist das, sag mal, drei Möglichkeiten? Ist das tatsächlich eine direkte Wirkung des Heiligen Geistes? Erstens. Oder ist es zweitens eine aufgeputschte, mehr zu stark emotionalisierte Erfahrung, die man dort in einem Gottesdienst macht? Oder das dritte ist es tatsächlich das Eingangstor für Mächte der Finsternis, da wo man über gesunde emotionale Grenzen Menschen hinausführt, dass die da Türen öffnen, Räume öffnen für das Negative, für das Böse. Das sind die drei großen Interpretationsmöglichkeiten, die schon am Anfang der Pfingstbewegung stattgefunden haben.
Also so ein bisschen A, geistlich, B, seelisch, C, teuflisch.
Ja, sehr gut zum Ausdruck gebracht, genau.
Okay, also wir werden gleich auf jeden Fall noch, du hast es ja schon angedeutet, ein bisschen am besten auch mal gleich an die Anfänge der Pfingstbewegung zurückspringen, weil ich glaube, vielen ist es vielleicht auch gar nicht so bewusst so. Ich meine, da ging es ja wild her. Aber vielleicht bleiben wir mal ein bisschen in unserer Zeit zum Anfang, weil da hatten wir auch drüber gesprochen, das finde ich immer ganz interessant. Ich habe in meiner Zeit des Studiums noch vom sogenannten Toronto-Segen gehört. Der war in den 90er Jahren. Da haben wir noch relativ viel drüber diskutiert. Mhm. Und dann fand ich es total spannend zu hören, dass du nicht nur vom Toronto-Segen gehört hast, sondern dass du ihn erlebt hast, sag ich mal. Dass du tatsächlich da warst. Und das ist ja wirklich jetzt nicht 100 Jahre her oder 120 Jahre her, sondern das ist 30 Jahre her. Und das ist ja auch um die Welt gegangen. Was ist der Toronto-Segen? Was ist da passiert? Was hast du dort gemacht? Erzähl doch mal.
Ja, sehr gerne. Also wenn ich über den sogenannten Toronto-Segen spreche, muss ich kurz vorher mal ein paar Hintergründe zu diesen Phänomenen, da geht es natürlich um ekstatische Erfahrungen, ein paar Hintergründe kurz aufzeigen, damit man das richtig einordnen kann. Natürlich nur den ganz engen Hintergrund. Das könnte man jetzt sehr, sehr ausweiten und sehr tief reingreifen in die Pfingstgeschichte. Ich will mal bei einem ganz engen Kontext bleiben. Das ist der Kontext der Vineyard-Bewegung, aus dem heraus quasi in Toronto dann, in der Stadt Toronto, diese Phänomene dann sichtbar oder besonders sichtbar geworden sind. Und diese Gemeinde Toronto, zu der ich 1996 geflogen bin mit meiner Frau Febe, hat im Januar 1994, also genau zwei Jahre vorher, eine Art Durchbruchserfahrung gemacht im Gottesdienst. Plötzlich sind gehäuft, wenn nicht sogar kollektiv, ganz viele Leute umgefallen. Manche haben gelacht, manche sind einfach da gelegen, manche haben auch gebrüllt wie Löwen und ähnliche Dinge mehr. Und diese Gemeinde in Toronto gehörte bis Ende 1995 zur Vineyard-Bewegung. Also aus dieser Gruppe kommt eigentlich diese Erfahrung. Und der Gründer dieser Bewegung, John Wimber, hatte eine große Sehnsucht. Also die Windart-Kirche wurde Ende der 70er Jahre gegründet. John Wimber war früher mal Quäker gewesen, ein starker Evangelist, und hat dann Ende der 70er Jahre eine Pentekostalisierung erlebt mit einer Frau zusammen, eine Charismatisierung, und gehört nicht zur klassischen Pfingstbewegung, sondern eher zu den Neopentekostalen, einer der Väter dieser dritten Welle, könnte man auch sagen. Und er hat eine ganz große Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die vielleicht ein bisschen an die Mystiker erinnert, nämlich seine Sehnsucht war durch tiefe spirituelle Erfahrungen, die den ganzen Menschen ergreifen, lebensverändernde Berührungen mit Gott zu erleben. Mhm. Auf der emotionalen und auf der spirituellen Seite. Das war seine große Sehnsucht. Und er versprach sich von diesen Berührungen Gottes eine tiefe heilende Wirkung, die dazu führt, dass Menschen, die mit Verletzungen, mit Verwundungen, mit Schmerzen kommen, so eine starke Einwirkung Gottes erleben, dass diese Dinge überflügelt werden und Menschen ganzheitlich frei und gesund werden. Das war so sein Traum.
Warte mal ganz kurz. Ich muss kurz einhaken. Das heißt, du hast am Anfang von dieser 94er, diesem Einbruch da erzählt.
Ja.
Das heißt, das kam jetzt nicht aus dem Luft in den Raum, weil ich wollte gerade schon einhaken, überleg dir mal, du bist Pastor und auf einmal aus dem Nichts passiert sowas. Aber es ist nicht aus dem Nichts passiert, sondern der Kontext war schon da, weil schon Jahre vorher in dieser Bewegung einfach, das war das maßgebliche Element dieser Bewegung, dass sie sich danach ausgestreckt haben.
Genau, also dahinter steht eigentlich der Traum von einer tiefen Berührung Gottes, die Menschen gesund macht. Hm. Und es ist quasi die neopentekostale Welle, also das sind diejenigen, die mit der klassischen Pfingstbewegung gar nichts zu tun haben, höchstens davon gehört haben und sich wundern, warum ist die klassische Pfingstbewegung so ruhig geworden, wo sind da eigentlich die ganzen Kraftwirkungen vom Anfang, die wollen wir wieder haben. Das war so sein persönlicher Hintergrund. Und er war auch Musiker und hat in den 80er Jahren eine völlig neue einen völlig neuen Lobpreisstil mit einer Gruppe entwickelt, die Vineyard Worship Music. Heute ist ja mehr Hillsong Music angesagt. Die Welle vorher war die Vineyard Lobpreiswelle und die war ganz anders drauf. Nicht so attraktional, nicht so feiern und Party. Dafür steht ja oft Hillsong, obwohl die auch sehr, sehr schöne, ruhige Lieder haben.
Die haben auch starke Texte. Vineyard
war von Anfang an eher so meditative Musik, die sich immer, ja, am Anfang waren die noch eingängig, leichter, und dann wurde die aber immer schwerer, die Musik, und tiefer. Und das kam dann so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahren immer häufiger vor, dass Menschen beim Lobpreis umfielen oder in der Ministry Time dann.
Was ist Ministry Time?
Das ist quasi die Segnungszeit nach der Predigt.
Also stehen Leute rum, die beten, und du kannst hingehen.
Genau,
und
natürlich beten. Genau, da wurden Segnungsteams geschult, wie lege ich die Hände auf, was spreche ich, wie helfe ich Leuten, dass sie eine tiefere Erfahrung mit Gott machen. Und das hat alles so in diesem Kontext stattgefunden, und diese Musik hat sehr viel Raum eingenommen, aber auch diese Ausrichtung, die Vaterliebe Gottes entdecken. Das ist eigentlich so der Mittelpunkt gewesen, der Fokus. Und das war auch in Toronto, oder ist in Toronto bis heute der Slogan, ja, die Vaterliebe Gottes entdecken. Das ist nur der Hintergrund, also es geht darum, dass Menschen heil werden, gesund werden, eine Durchbruchserfahrung machen, und deswegen muss man ganz tief reingehen, auch in die innere Bewegtheit. Das war so die
Ausgangslage. Und ihr saßt in Deutschland, wart schon Pastoren damals, habt davon gehört.
Genau.
Und dachtet, boah, wenn das dort passiert, Menschen wirklich heil werden, Menschen tiefe Erfahrungen machen, das wollen wir auch, dann schauen wir uns das mal an.
Genau so ist es. Und John Wimber war ja auch in Deutschland sehr bekannt. Er hat in den 80er Jahren hier große Konferenzen gemacht. Anfangs noch mit der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Kirche.
Ach, krass.
So kamen wir eigentlich hier rein, gar nicht über die Pfingstbewegung. Und so war er also im breiten Publikum bekannt. Und vor allen Dingen die Musik war sehr bekannt. Und Wimber war für mich damals echt, war ein Augenöffner. Der hatte ein paar Bücher geschrieben in den 80er Jahren. Das bekannteste ist Power Evangelism.
Hast schon mal erwähnt.
Seine These ist, wir müssen zurückkommen zu der Evangelisationsweise der frühen Christen, nämlich nicht nur kognitiv erklären, intellektuell das Evangelium verkündigen, sondern mit Kraftwirkungen das Ganze auch bestätigen. Und danach hat er sich gesehnt und hat gesagt, hey, wenn ihr evangelisiert, sprecht nicht nur mit den Menschen, legt ihnen die Hände auf und dann erlebt, guckt mal, was passiert. Heilungen, Befreiungen, all das. Das fand ich großartig. Und das war so sein Ansatz. Und dann hat sich in der Vineyard-Bewegung eben diese ekstatische Geschichte immer stärker gesteigert. Und 1994 dann eben in Toronto ist es so zu einem Durchbruch von diesen Manifestationen gekommen auf breitester Front. Und also, nach einer Weile hat sich John Wimber dann davon zurückgezogen und hat diese Gemeinde entlassen aus der Vineyard-Bewegung, hat gesagt, ey, das ist eigentlich jetzt schon zu weit. Wir entfernen uns zu weit von unseren Anfängen. Wir wollten eigentlich mehr Power haben für die Evangelisation und auch Heilung. Aber das ist jetzt schon eigentlich über das hinaus, was wir eigentlich wollten. Und hat sich davon getrennt. Als ich dann da ankam in Toronto, war das schon gar keine Vineyard-Bewegungsgemeinde mehr.
Und was ist passiert? Sag mal, du kommst jetzt an, jetzt mal Butter bei den Fische.
Butter bei den Fische.
Du kommst da an und bist da in einem Gottesdienst. Und was passiert da um dich herum?
Genau, also zunächst einmal, also das war so der Grund, warum ich da hingeflogen bin. John Wimber, als ich mich angemeldet habe dort mit dem Ticket, da war das noch Wind-Up-Bewegung. Als ich da war, war die schon draußen. Ne? Und naja, ich bin also dann da hingeflogen und dann waren wir eine Woche dort. Und das Erste, was ich erlebt habe, war ganz anders, als man sich das vielleicht denkt. Es war keine aufgeheizte Atmosphäre. Da wurde nicht irgendwie Stimmung von vorne gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Das war irgendwie fast lieblich. Ja, war eine starke Gegenwart Gottes. Also ich habe da was erlebt, was ich eigentlich davor und danach nie wieder erlebt habe. Ich meine, dass ich Gott liebe, ja. Und dass ich Gott auf verschiedene Art und Weise auch innerlich erfasse, ja klar, da gibt's eine Bandbreite, aber dass ich verliebt bin in Gott, das kannte ich nicht. Und das habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so. Aber in Toronto, ich sitze dort und es war so etwas wie eine Art Verliebtheit, die mich da gepackt hat. Das fand ich irgendwie, boah, das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Das ist mir hängen geblieben und auch Phoebe ging's ähnlich. Also es war gar nicht so aufgedreht, wie man das vielleicht erwartet hätte.
Aber doch, ja, Manifestation scheinbar, sonst hätte ja Wimber sich da nicht abgetrennt von.
Ja, genau, also es waren schon stark viele Zeugnisse im Vordergrund, dann kommen Leute nach vorne ans Mikrofon und die zuckten dann, ne? Also der Kopf zuckte oder der ganze Körper zitterte, manche konnten auch nicht richtig reden, das war dann eine zittrige Stimme und war schon strange. Aber was sie gesagt haben, war verständlich, war inspirierend. Dann gab es natürlich nach den Predigten, nach den Gottesdiensten immer die Ministry-Time, also das heißt die Segnungszeit.
Ja.
Und was mir da ein bisschen schon merkwürdig aufgefallen ist, war, dass sie quasi in dem Raum, wo dann für die Leute gebetet wurde, haben die so quasi wie beim Fußballfeld so die Linien gezeigt. Ne? Also haben sie da so abgeklebte Areale gehabt. So, man stand in Reihen dann und die Reihen waren ausgemessen, quasi mit dem Zollstock, dass sie ausreichend tief waren, sodass man nicht aufeinander gefallen ist, wenn jemand
umfiel. Weil da viele Leute umgefallen sind.
Genau, wenn jemand vor mir umfiel, dann konnte er mich nicht mit umreißen, weil der Abstand zu ihm war groß genug, das hat man ausgemessen.
Aber hat es kurz zum Umfallen, weil es ja immer die Frage, also ich meine, es gibt ja öfters so, keine Ahnung, Gebetszeiten, wo der Pastor die dann die Hand auflegt.
Ja.
Und ich habe es auch schon erlebt, aber es ist ja oft so der Vorwurf, der Pastor, der drückt dann ein bisschen, du machst dann die Augen zu, dann pustet er dir 3-4 Mal ins Gesicht und dann wird dir schon schummrig vor Augen und auf einmal haut sich um, weil du das Gleichgewicht verlierst. Also ich habe es ehrlich auch schon selber so in der Art erlebt, bin ich ehrlich, habe ich einfach die Augen geöffnet und habe dann gemerkt, das ist nichts. Aber es gibt ja wirklich auch Menschen, die sagen, hey, die haben es erlebt und da war überhaupt nichts mit irgendwie umschubsen oder sowas, sondern es war wirklich einfach, boah, ich war so überwältigt in dem Moment, dass ich einfach, mich hat's umgehauen.
Ja, genau so ist es. Also ich habe sowas auch erlebt, wie du es eben gesagt hast, also eher so im deutschen Kontext. In Toronto selber nicht.
Also mit dem Bewegen hast du in Toronto nicht erlebt?
Also dass irgendwie jemand da Druck ausgeübt hat oder irgendwie jemand vielleicht geschubst hat oder sowas. Das hat da nicht stattgefunden. Aber es stand hinter mir ein Catcher, ja. Das war immer so.
Fängerdienst.
Ja, ein Fänger. Natürlich fand man das dann schon merkwürdig. Die haben sich doch regelrecht schon darauf eingestellt, dass sie jetzt alle umfallen. Das passiert nicht irgendwie so by the way, zufällig, sondern das ist fast schon planmäßig. Das war fast ein bisschen mechanisiert, das Ganze.
Ich stelle es mir so vor, du hast so Next Steps in unserer Kirche und dann stellst du die Teams, also so Mitarbeiter, quasi Vermittlungsstelle in der Kirche und du stellst die Teams vor. Und dann, dann fragst du, ein Team ist Fängerdienst und dann Skillset oder Geistesgaben ist dann physische Stärke, weil du musst ja dann die Leute auch fangen können.
Ja, so ist es, ne? Und das klingt natürlich jetzt strange. Wenn man das selber nicht erlebt hat, dann denkt man, was das ist, aber wirklich das Allerletzte. Aber natürlich habe ich auch ein gewisses Verständnis dafür. Ich kann mich an meine erste Erfahrung erinnern, wo ich erlebt habe, wie jemand umgefallen ist. Mhm. Das war viele Jahre vorher, 1986, glaube ich, in der biblischen Glaubensgemeinde von Peter Wenz, heute Gospelforum. Da hatten die auch einen Prediger eingeladen und der betete vorne für die Leute und wir haben uns dann angestellt, da ging es um Heilung und Berufung und so. Und es hat ziemlich lange gedauert und ich unterhielt mich dann mit meinem Nebenmann da, weil wir so lange warten mussten. Und auf einmal klatscht es da. Da ist so ein 2-Meter-Mann voll auf den Boden geknallt. Da gab es keinen Catcher, nix, ne? Die hatten auch dann mit nicht gerechnet offensichtlich, sonst hätten die ja Vorsorge getroffen. Und wenn du dann sowas mal erlebst, wie jemand so auf den Boden knallt, dann ist es ja auch verständlich, wenn das häufiger vorkommt, dass man lieber versucht, dann hier Verletzungen zu vermeiden. Ne? Mhm. Also was so mechanisch jetzt sich anhört, hat auch einen seelsorgerlichen Hintergrund. Und naja, jedenfalls, das war schon ein bisschen strange. Wilde Schreie haben wir jetzt da nicht gehört. Mhm. Aber ich habe es in Deutschland dann schon erlebt, hier und da, dass Leute so ausgelassen gewesen sind, dass sie da rumgelacht haben. Das war auch manchmal ein bisschen strange. Manche haben sogar im Geist, die sind die Bockspringen unterwegs gewesen. Und
ja, okay.
Das war dann schon sehr befremdlich. Das wird dann irgendwie schräg. Aber mir ist der Punkt wichtig, Toronto-Segen ist sicherlich irgendwie dann nachher ein Stück weit, hat sich verselbstständigt, diese äußeren Manifestationen. Aber der Ausgangspunkt, der ist immer wichtig, der Ausgangspunkt war eben diese Sehnsucht, dass Menschen gesund werden, dass sie die tiefe Liebe Gottes erleben. Und ja, und vielleicht kann ich ein Beispiel erzählen von einem befreundeten Ehepaar, die an der Stelle genau sowas dann erlebt haben. Die waren auch in Toronto, ein bisschen früher als ich. Mm. Und das hat mich dann auch nochmal motiviert. Der hat mir dann erzählt, mein Freund, was mit deiner Frau passiert ist. Die sind dahin und auch mit dieser großen Sehnsucht, gerade was die Frau anbelangt, dass innere Heilung stattfindet. Man muss dazu wissen, die Frau von ihm ist als Kind jahrelang von ihrem eigenen Vater missbraucht worden, sexuell. Und da war ganz viel kaputt, emotional. Und die hat sich natürlich nach so einer Berührung gesehnt, dass eben diese ganzen Verletzungen, diese ganzen schrägen Dinge, die da emotional in sie reingekommen sind, dass sie davon frei wird. Ne? Mhm. Und das war auch so. Die kommt in diese Vineyard Church dort in Toronto und spürt das Gleiche, wie ich gespürt habe. Boah, es ist echt eine Gegenwart Gottes. Hier ist so eine Liebe Gottes auch spürbar in der Atmosphäre. Das ist klasse. Aber sie hat sich entschieden, hier werde ich mich nicht so öffnen, ich werde hier nicht zu Boden fallen, weil wenn das von Gott ist, kann es auch zu Hause passieren. Also hat sie quasi dort gar nichts erlebt, aber hat diese Stimmung mitgenommen. Dann ist sie zu Hause wieder gewesen mit ihrem Mann und hat sich eine Vineyard-CD mitgenommen und hat dann morgens, als sie alleine war, in ihrer Gebetszeit die Vineyard-Musik aufgelegt. Und während sie diese Musik hört, passiert Folgendes. Plötzlich spürt sie, wie so ein Luftzug von der Türe in den Raum reinkommt. Es ist fast, als wenn es zieht. Mhm. Und das ist so eine angenehme Atmosphäre gewesen, die sie da eingehüllt hat, dass sie einfach zu Boden gefallen ist. Mhm. Während diese Musik lief und die sich so geöffnet hat und diese Dinge, die sie in Toronto erlebt hat, nochmal so innerlich nachempfunden hat, dann lag sie da eine Stunde am Boden. Dann kam ihr Mann nach Hause und er macht die Tür auf und spürt genau den gleichen Luftzug und diese besondere Atmosphäre, sieht eine Frau am Boden liegen und nachher haben sie darüber gesprochen und die sagt, ey, stell dir mal vor, du was, das ist so eine tiefe Heilung, die ich hier gerade erlebe. Das ging dann über Wochen und jetzt musste immer weinen und das Ganze ist aus ihr rausgebrochen und hat da unglaublich viel Berührung erlebt und hat dann auch einen Heilungsprozess, der hat da angefangen, ist ja nicht abgeschlossen worden, aber das ist ein ganz positives Beispiel davon, wie dann diese Vision von John Wimber tatsächlich mal stattgefunden hat. Aber das ist natürlich nicht die Regel gewesen, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Sondern in vielen Orten ist es dann eher so bei Manifestationen geblieben. Wir haben damals immer wieder gefragt, auch als Pastoren, ja und? Hat sich derjenige dann nachher verändert? Ist er liebevoller geworden? Ist er irgendwie jesusmäßiger geworden? Und oft mussten wir sagen, nee, eher nicht. Ja, der ist mal umgefallen, aber der Alte ist umgefallen und der Alte ist wieder aufgestanden, ne? Der alte Mensch.
Ja, also sagen wir mal, vielleicht fassen wir mal dann Toronto-Sache zusammen. Hat natürlich was mit der Sehnsucht Wimbers zu tun gehabt, dass er das wirklich erleben will. Und er sagt, hey, tiefe Erfahrung. Und das ist am Ende auch passiert. Tatsächlich, Menschen haben ganz tiefe Erfahrungen gemacht. Also hier kann man sagen, Ursprung auf jeden Fall auch geistlich. Und trotzdem hat sich natürlich bestimmt was Seelisches damit reingemischt. Also erstmal geistliche Erfahrungen am Menschen sind ja auch immer, haben ja auch immer eine seelische Komponente. Man kann sich das ja nicht so vorstellen, ich erlebe jetzt hier Gott total stark und es macht mit mir gar nichts. Also ich denke irgendwie an Römer 8 oder sowas, wo es heißt, die ganze Schöpfung ist in der Vergänglichkeit unterworfen und sie seufzt und sehnt sich nach letztendlich der, ja, auf das Offenbarwerden der Hoffnung. Also sie liegt in Wehen, so sagt der
Paulus. Sie stöhnt. Ja.
Sie stöhnt. Es sind ja genau diese Begriffe und später heißt es ja auch in Römer 8 dann, dass eben der Geist uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern. Und dass man einfach sagen muss, wenn jetzt tiefe Erfahrungen mit Gott gesucht werden, dass sie natürlich uns ganzheitlich erfassen. Also wir sind ja keine Vernunftreligion oder nur eine Geistesreligion, die quasi nur den Geist betrifft. Nein, Gott will Körper, Geist und Seele erfassen. Der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und also so kann man sagen, okay, Toronto hat eben genau das gehabt und eben Menschen haben auch tiefe seelische Heilungen erfahren durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und natürlich hat sich dann, so habe ich es immer auch persönlich erlebt, dann sieht jemand, dass einer umfällt, der vielleicht wirklich vom Geist umgehauen wird. Und dann sieht er das und denkt sich, ey, das will ich auch. Und dann kommt der Prediger zu ihm und dann fällt er auch um. Also ich selber war auch mal in so einem Meeting, wo ich genau das letztendlich erlebt habe. Und ich selber wollte dann auch, weil die anderen haben es ja auch, da war ich irgendwie jugendlich und mir dann auch umgefallen. Bei mir war es dann letztendlich, hätte nicht sein müssen. Da ist dann das Seelische mit reingekommen. Jetzt kommen wir aber mal zum dritten Schritt, nämlich die dritte Option, die wir geöffnet haben, war nämlich, dass es was Teuflisches ist. Und wir springen mal, vielleicht wäre mein Vorschlag vom Toronto-Segen nochmal weiter zurück, nämlich an die Anfänge der Pfingstbewegung. Es war ja so, dass an den Anfängen der Pfingstbewegung, ich sag mal, genau solche Veranstaltungen auch waren. Zum Beispiel in Kassel, großer Gottesdienst, wo es richtig rund ging. Und es war doch dann so, dass nach zum Beispiel dieser Kasseler Versammlung, dass der Gemeinschaftsverband, der Pietistische Gemeinschaftsverband, eine sogenannte Berliner Erklärung rausgebracht hat, wo sie diese Manifestation und so weiter, was da in der entstehenden Pfingstbewegung passiert, verurteilen. Und ich dachte, ich lese einfach mal vor und dann können wir vielleicht drüber sprechen. Und die Pfingstbewegung hat ja auch auf diese Berliner Erklärung geantwortet mit der Mülheimer Erklärung. Und ich dachte, ich lese einfach mal ein bisschen was daraus vor, dass du hast ja angekündigt, das ist quasi ein Streitpunkt, den es schon immer gab.
Genau.
Und dann hören wir es einfach mal in den Originalworten. Ich lese mal kurz aus der Berliner Erklärung, also es ist diese Erklärung vom Gemeinschaftsverband.
Ja, damit wir ja keine falschen Infos rausgeben, es war nicht eine Erklärung eines Verbandes, sondern das war eine Erklärung von Einzelpersonen, die zum Gemeinschaftsverband, Gnadauer Verband gehörten und auch zur Evangelischen Allianz. Aber sie konnten nicht für sich in Anspruch nehmen, jetzt eine ganze Institution hinter sich zu haben. Es war quasi so ein Kreis von Leuten, die sich Sorgen machten aus diesen Hintergründen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Okay, das ist wichtig. Ja. Okay, ich lese mal vor. Die sogenannte Pfingstbewegung ist nicht von oben, sondern von unten. Sie hat viele Erscheinungen mit dem Spiritismus gemein. Es wirken in ihr Dämonen, welche vom Satan mit List geleitet Lüge und Wahrheit vermengen, um die Kinder Gottes zu verführen. In vielen Fällen haben sich die sogenannten Geistbegabten nachträglich als besessen erwiesen. Der Geist dieser Bewegung, also nicht der Heilige Geist, bringt geistige und körperliche Machtwirkungen hervor, dennoch ist es ein falscher Geist. Er hat sich als solcher entlarvt. Die hässlichen Erscheinungen wie Hinstürzen, Gesichtszuckungen, Zittern, Schreien, widerliches, lautes Lachen, USW, treten auch diesmal in Versammlungen auf. Wir lassen dahingestellt, wie viel davon dämonisch, wie viel hysterisch oder seelisch ist. Gott gewirkt sind solche Erscheinungen nicht. Ja, das ist ja schon harter Tobak.
Ja.
Warum würdest du sagen, haben die sich gedrängt gesehen, so krasse Worte zu wählen? Weil das hat ja dann für Jahrzehnte, also wenn nicht sogar bis heute noch leicht wirkend, eine ganz tiefe Spaltung zwischen die entstehende Pfingstbewegung getrieben und eben diese zum Teil auch Gemeinschaftskreise.
Naja, das sind sicherlich ein Bündel an Gründen, die man hier nennen müsste. Einmal natürlich die Ersterfahrung, dass man solche massiven körperlichen Erscheinungen in einem Gottesdienst erlebt, die aus der eigenen, der aus der eigenen Bewegung heraus zelebriert wird. Das war schon natürlich eine Riesen-Challenge. Ne? Du bist da nicht langsam. Wir leben ja in einer Zeit, wo wir wissen alle, es gibt charismatische Bewegungen, es gibt Pfingstler und so. Man hat das schon mal gehört.
Jeder hat mal ein YouTube-Video gesehen.
Ja, und irgendwie ist man da nicht entspannt vielleicht, aber es ist nicht völlig fremd. Und jetzt ist es quasi das erste Mal, dass sowas auftritt. Und da musst du irgendwie damit umgehen. Und es ist ja auch sehr verstörend gewesen, ganz klar. Und was ich glaube, was hier eine ganz große Rolle spielt, ist auch natürlich eine kulturelle Vorprägung, eine sittliche Vorprägung, eine bürgerliches Verhaltensmuster, was hier radikal in Frage gestellt wird. Also man muss sich ja vorstellen, es ist 1909 in der Kaiserzeit. Da haben Menschen sehr viel Wert darauf gelegt, nicht irgendwie blöd aufzufallen. Ja, also man hat versucht, seine Emotionen zu zügeln. Das heißt, wenn jemand eine große Freude erlebt hat, dann versucht er ruhig zu bleiben, ja, und nicht auszurasten. Also was heute so an der Tagesordnung ist, wenn du eine gute Nachricht bekommst, dann sitzt du nicht auf dem Sofa und sagst, oh schön, sondern du springst auf und fällst dem anderen um den Hals und so. Das war damals nicht so. Also ganz allgemein in der Gesellschaft, man zügelte seine Emotionen, um auch Anständigkeit zum Ausdruck zu bringen. Was uns heute vielleicht ein bisschen bieder und ein bisschen eng vorkommt, war damals einfach der gute Ton. Und dagegen verstieß natürlich so eine Versammlung massiv. Und das haben die in ihr Weltbild nicht untergekriegt. Das ist nur mal der eine Grund. Ne? Sicherlich gibt es auch andere Gründe. Auch theologische Fragestellungen, kann man das in der Bibel so auch finden. Das alles spielt eine Rolle. Aber im Großen und Ganzen ist es dieses Erschüttertsein, dieses Erschrecktsein über etwas massiv Emotionales, was man so eigentlich nicht kannte.
Das ist ja auch, also vielleicht ganz kurz an diesem Punkt angeknüpft, diese Frage, man findet es nicht in der Bibel, also darf es das nicht geben. Das ist ja bis heute ein Thema, was viele Leute bewegt. Also weil du kurz dazu, du sagtest, heute kennt es schon jeder. Trotzdem rede ich regelmäßig mit Leuten auch, die in unsere Kirche kommen, also einmal im Jahr oder so, die aus der Brüdergemeinde kommen oder ich sag mal, vorhin Bad Liebenzell oder sowas waren, also Gnader Verbandhintergrund, die gewarnt wurden von Verwandten, geh nicht in eine Pfingstgemeinde und so weiter. Und das Argument ist genau das. In der Bibel sieht man nur, dass Leute nach vorne umfallen auf ihr Angesicht und jetzt fallen die nach hinten um. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, vielleicht kurze Antwort. Man muss ja immer unterscheiden, ist die Bibelstelle deskriptiv oder präskriptiv gemeint? Also nur weil etwas in der Bibel deskriptiv beschrieben wird, ist es nicht gleich präskriptiv, also verschreibend quasi, dass es nur so passieren darf. Also das ist so, als würde man jede Bibelstelle über irgendwelche charismatischen Phänomene präskriptiv schreiben. Nur so darf es passieren. Ja. Aber natürlich kann in der damaligen Zeit gar nicht alles beschrieben worden sein, was passiert ist. Es wird ja keine Bücher füllen, es wird ja x Bücher füllen. Also vielleicht da einfach nur zu sagen, da muss man schon unterscheiden vom Genre. Also aber es ist bis heute eine Anfrage, die gestellt wird. Genau.
Ja, und ja, um das einfach auch von der Bibel her vielleicht nochmal kurz zu reflektieren, natürlich gibt es jetzt nicht umfangreiche Ausarbeitungen in der Bibel, wo körperliche Manifestationen beschrieben werden. Aber im Alten Testament gibt es sehr wohl Hinweise, dass es sehr starke ekstatische Auswirkungen bei frommen Leuten gab. Ihr denkt zum Beispiel an König Saul, der unter die Propheten geriet und sich dann auch auszog, halbnackt. Ne? Und wir wissen nicht, was die da alles gemacht haben, aber der saß da in Trance rum. Das ist schon sehr, 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 sehr verstörend für uns, wenn man das so liest. Oder wir denken an die Prophetenjünger von Elisa, die nicht glauben wollten, dass Elia in den Himmel gefahren wurde, sondern die sagten, nee, lass uns mal gucken, der ist bestimmt vom Geist Gottes weggetragen worden und haben die ganze Gegend abgesucht, ob er nicht irgendwie so translokalisiert wurde. Also solche Sachen finden wir auch im Alten Testament und auch im Neuen gäbe es Dinge, die man jetzt ansprechen könnte. Es ist nicht so, dass es überhaupt nicht vorkommt, dass es starke körperliche Manifestationen gibt in einem Raum der Spiritualität. Aber natürlich stehen die überhaupt nicht im Vordergrund. Das stimmt natürlich. Ne?
Und das ist ja auch interessant. Also, Okay, dann gehen wir mal weiter. Das war die Berlin-Erklärung. Sind wir ready, um zur Mülheimer-Erklärung zu gehen? Mülheimer,
okay.
Also die Pfingstler reagieren auf diese Berliner Erklärung und ich lese auch mal hier wieder was vor. Die schreiben, wir danken dem Herrn für die jetzige Geistesbewegung. Wir sehen sie als den Anfang der göttlichen Antwort auf die jahrelangen Glaubensgebete um eine weltumfassende Erweckung. Wir erkennen also in ihr eine Gabe von oben und nicht von unten. Hm. Erste Antwort ist nicht vom Teufel, sondern vom Geist Gottes. Ja. Im Einzelnen möchten wir hervorheben, dass selbstverständlich auch in dieser Bewegung sich nicht nur göttliches, sondern auch seelisches bzw. menschliches und unter Umständen auch dämonisches geltend macht. Es ist eine Erscheinung, die wir bei jeder Erweckung finden. Was die in jener Erklärung erwähnten körperlichen Machtwirkungen anbetrifft, sind wir weit davon entfernt, sie alle ohne Unterschied als göttliche Wirkung zu bezeichnen. Deshalb brauchen sie aber nicht dämonischen Ursprungs zu sein. Es kommt eben sehr viel darauf an, wie sich das Gefäß den Einwirkungen des Heiligen Geistes gegenüber verhält. Der Mensch ist keine Maschine. Er kann je nach seiner inneren Stellung dem Heiligen Geist widerstreben oder auch in fleischlicher Weise nachzuhelfen suchen. Und so entsteht ein böses Gemisch von göttlichem und menschlichem, das vielfach Anschluss gegeben hat und mit Recht. Ja, eigentlich eine gute Antwort. Also
finde ich auch.
Also zusammengefasst sagen sie sehen es grundsätzlich als von oben, ist nicht von unten. Aber natürlich gibt es auch seelische, menschliche und vielleicht auch dämonische Dinge, die da passieren. Jeder Mensch reagiert anders. Und da kommen halt eben auch eine Vermischung von fleischlichem und geistlichem.
Ganz genau. Und ich denke, das ist bis heute eigentlich anthropologisch gesehen eine ganz, ganz kluge Einordnung, weil ihr Argument baut darauf auf, dass es schon starke geistliche Atmosphären gibt, wo Menschen ganzheitlich ergriffen werden von Gott. Aber jeder Mensch reagiert halt eben anders darauf, ne? Genauso wie Menschen unterschiedliche Temperamente haben und die einen eben sehr ruhig sind und die anderen sehr extrovertiert sind. So ist es eben auch an dieser Stelle. Und das finde ich zunächst mal relativ klug. Und dass sie dann auch zugeben, dass in so einem Rahmen auch sogar dämonische Dinge wirken können, finde ich schon bemerkenswert. Und wenn wir daran denken, dass auch zur Zeit von Jesus, als er Jesus in Synagogen gepredigt hat, mit dem Gottesdienst sind dort Dämonen offenbar geworden, die da rumgeschrien haben. Also das finden wir auch da, dass es durchaus sein kann, wo eine starke Gegenwart Gottes ist, sich dann eben auch Mächte der Finsternis nicht mehr verbergen können, sondern dann auch sichtbar werden. Von daher, das ist schon eine ganz gute Beschreibung, finde ich. Und es wird auch deutlich, es kommt alles darauf an, dass die geistliche Leitung von solchen Versammlungen wirklich nüchtern mit sowas umgeht. Und ich glaube, das ist auch für heute noch die entscheidende Sache. Wie gehen wir damit um?
Das wäre nämlich genau jetzt meine Frage. Ich würde gerne noch auf quasi zwei Themen eingehen. Das eine ist, die Frage kam auch tatsächlich nach unserer Folge von einer Zuhörerin bezüglich prophetischem Reden. Wie prüfe ich denn jetzt das Ganze zum Beispiel? Ja. Oder wie ordne ich es? Und letztendlich ist doch da hier das beste Beispiel, sagen wir mal, den Korintherbrief zu lesen, des Paulus an letztendlich eine relativ charismatische Gemeinde, die charismatischste Gemeinde zumindest, so könnte man sie beschreiben, im Neuen Testament, nämlich die Gemeinde in Korinth. Und gerade hier beschreibt er eben, dass Gott ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung ist. Und
das steht da nicht.
Das steht also nicht.
Er ist ein Gott des Friedens. Da steht nicht ein Gott der Ordnung. Er ist kein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des
Friedens. Okay, also
das, okay. Das ist sehr wichtig, dass man das auseinanderhält. Und der Altpräses Bruder Olonska hat immer schön gesagt, der Heilige Geist, der bringt nicht alles in die Ordnung, sondern der bringt manche Dinge auch in Unordnung. Also der rührt manche Dinge auf, ne? Der bringt Bewegung in Sachen. Von daher, dieser Reflex, ne? Da bin ich natürlich irgendwie noch ein Schüler unseres Altpräses.
Okay, gut. Also ist ja cool. Okay, siehst du, habe ich mir den Vers quasi falsch innerlich abgespeichert. Aber ja, letztendlich kann man sagen, Paulus betont eben, zum Beispiel auch prophetisch reden, einer soll nach dem anderen reden, nach dem anderen weissagen, jeder habe etwas, aber es muss eben geordnet passieren und nicht eben alles durcheinander, weil sich alle so freuen, dass sie jetzt Geistesgaben bekommen haben.
Um des Friedens willen.
Ja. Aber wie, sagen wir, es passiert jetzt was. Jetzt steht eine Person daneben und will prüfen, ist es jetzt geistlich, ist es jetzt fleischlich, ist es jetzt dämonisch? Zuallererst ist ja immer die Frage, ist das überhaupt die Aufgabe von jemandem zu prüfen? Also bei prophetischen Worten ist es ja wirklich die Aufgabe, da heißt es ja, prüft alles, aber das Gute behaltet. Und da weiß man auch, es soll dem Aufbau der Gemeinde dienen. Also 1. Korinther 14,3, prophetisch redet, der soll reden zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung von Menschen. Also sind ja so Prüfsteine, an denen man es prüfen kann.
Mhm. Ja.
Wie gilt es denn für andere Phänomene?
Mhm. Ja, weil wir eben über die Berliner Erklärung gesprochen haben und die Anfänge der Pfingstbewegung, ganz am Anfang in den sogenannten Kasseler Versammlungen 1907, auf die du auch dich bezogen hast, da finden wir sowas. Da gibt es zwei Missionarinnen aus Norwegen, die Agnes Zelle und die andere, habe ich jetzt gerade den Namen vergessen, Dagmar Gregersen, genau. Die waren schon ein bisschen erfahren im Umgang mit Manifestationen. Und weil die Norwegen das schon seit einiger Zeit hatten und die waren hier in Kassel dabei und die haben dann, als Dinge schräg wurden, gesagt, halt, stopp, das ist nicht mehr vom Heiligen Geist hier. Das müssen wir jetzt einfach auch mal ordnen. Mhm. Und da haben sich eben Leute widersprochen in den prophetischen Aussagen. Mhm. Und der Leiter der Veranstaltung, der Heinrich Dallmayr, hat gesagt, nee, das lassen wir mal laufen, das muss man einfach aushalten. Mhm. Und daraufhin haben die den Saal verlassen. Das ist so ein Klassiker, an den man immer wieder erinnert wird. Das heißt, Menschen, die damit noch nie was zu tun hatten, können dich offensichtlich nicht so gut jetzt dann da festlegen, ist es von Gott oder ist es nicht von Gott. Es braucht eine gewisse Erfahrung. Mhm. So eine intuitive Sicherheit. Das, so schwer ist es eigentlich nicht, etwas von Gott gewirktem und etwas überspanntem oder sogar dämonischem zu unterscheiden. Trotzdem braucht es ein bisschen Übung. Mhm. Also da würde ich jetzt keine Bibelstellen nehmen, sondern das ist, glaube ich, eher etwas, was man ganzheitlich auch erfassen muss.
Das heißt, sagen wir mal, es gibt ja so einen Tipp irgendwie, wie prüft man Dinge? Da gibt es ja so dieses Bild vom Dreibein. Also so wie man auf einem Dreibein gut sitzt, so brauchen Prüfen von der Sache eben drei Aspekte. Das eine ist schon prüfen, ob es überhaupt der Grundlinie der Bibel entspricht. Klar, das zweite ist aber der Ratschlag der Heiligen, dass man eben, man ist ja in einen Leib gestellt und man hat Geschwister im Glauben, die vielleicht auch erfahrener sind, denen man sowas auch mal sagen kann und die um eine Einordnung bitten darf. Ohne dass man jetzt davon ausgeht, dass sie auch immer wissen, sondern es ist eher dieses, man ist ein Leib, man prüft gemeinsam. Und das Dritte ist eben, man schaut eben, fördert es den Frieden, baut es mich auf, führt das mich in diese Beziehung zu Christus tiefer hinein oder macht es mich nur ganz kirre? Das sind ja so drei Aspekte, die man ja schon einfach auch so immer wieder empfehlen kann.
Ja, und auch die anderen, nicht nur sich selber, sondern wenn es in der gemeinsamen Versammlung stattfindet, geht es ja nicht nur um eine persönliche Auferbauung, sondern eben 1. Korinther 14 auch um die Auferbauung der anderen. Ne? Wenn etwas ganz, ganz schräg ist und verstörend, dann sollte das da keinen Raum haben in so einer gemeinschaftlichen Gottesdienstgeschichte. Ne?
Okay, dann vielleicht noch zum Abschluss der Folge die Frage, weil die ist ja auch schon präsent. Für viele Menschen gehört zu diesen, sagen wir, ekstatischen Phänomenen ja auch das Zungengebet. Mhm. Also wenn jetzt ein Mensch aus einer Brüdergemeinde oder aus, sagen wir einfach nicht charismatischen Gemeinde in irgendwelche charismatischen Gemeinden reinkommt und er erlebt, irgendwie alle beten da in Zunge laut und er weiß gar nicht, was er tun soll, dann ist es für sie ja auch schon so das Gefühl von sowas Ekstatischem.
Ja.
Was würdest du hier sagen? Was würdest du so einer Person erklären oder antworten?
Also was man häufiger mal hört bei Leuten, die aus nicht charismatischen Kreisen kommen und eine Pfingstbewegung oder einen Pfingstgottesdienst miterleben, meistens ist es ja dann kein Sonntags-Vormittag-Gottesdienst, sondern irgendwie so Holy Spirit Night oder sowas. Die kommen dann oft mit dem Argument, ja, wenn die alle hier in Zungen reden, dann müssen die das ja auch auslegen. Ne? Mhm. Weil 1. Korinther 14 sagt ja, ja, Zungenreden ist okay, aber nur, wenn es ausgelegt wird. Ne? Mhm. Ansonsten sollen die Leute ruhig bleiben und für sich selber das beten, aber es muss ja in Ordnung da sein, weil keiner versteht es. Und damit tatsächlich einen kleinen theologischen Dissens, könnte man vielleicht sagen, der jetzt zwar systematisch nicht wirklich bis zum Letzten zu entscheiden ist, aber Pfingstler gehen in der Regel davon aus, dass das sprechen in anderen Sprachen, das Zungen reden, keine Gabe ist wie die anderen neuen Gaben, die im 1. Korinther 12 aufgeführt werden, nämlich Gaben, die gegeben werden, um der Gemeinde zu nutzen, also Gabe der Heilung, Gabe der Weissagung, Gabe der Zungenrede mit Auslegung und so, da werden einige Sachen aufgeführt, die sich alle auf die Erbauung der Gemeinde beziehen. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich ein Zungenreden, was der Gemeinde dienen soll, völlig nutzlos, wenn es nicht ausgelegt wird. Das heißt, hier ist die Zielrichtung der Zungenrede nicht zur persönlichen Erbauung, sondern zur Ermahnung oder zur Tröstung der Gemeinde. Und dann muss sie auch ausgelegt werden. Und das ist in der Regel dann auch kein Chorgesang oder kein Chorgebet. Und ein Einzelner sticht hervor und man spürt, er hat was zu sagen. Und das andere Beten in Zungen hat nicht diese Intention, diese Ausrichtung, dass man jetzt der Gemeinde was sagen möchte, sondern es gibt ein Zungenreden zur eigenen Erbauung. Mhm. Und dadurch, dass es an Pfingsten alle empfangen haben, die ganze Kirche, die ganze Gemeinde, kann man nicht sagen, dass es quasi hier so ist, der eine empfängt dies, der andere empfängt das, sondern diese Zungenrede als Gebetssprache ist eine Verheißung, die jeder Christ empfangen kann. Das ist so im Wesentlichen mal der Unterschied, dass Zungenreden eben in zweierlei Intentionen gegeben wird. Einmal zur eigenen Auferbauung und das andere eben zur Botschaft an die Kirche. Und in diesem Fall muss es ausgelegt werden. Im anderen Fall kann es auch zu einem gemeinschaftlichen Beten in Zungen kommen, wenn klar ist, hier erbauen wir uns quasi miteinander. Mhm. Und es gibt ja auch nochmal eine andere Atmosphäre, wenn man gemeinsam im Geist singt. Das ist schon eine erhebende Erfahrung, die dann für alle erhebend ist. Zumindest für alle, die sich beteiligen.
Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Letztendlich, pfingstliche Argumentation wäre eben, und ich auch nicht nur die Pfingster, das will ich vielleicht da einwerfen, das ist mittlerweile tatsächlich unter Theologen doch auch über die Pfingstbewegung hinaus weit verbreitet, dass man eben von zwei Arten der Ausrichtung von Zungengebet ausgeht, dass die eine Art ist zur eigenen Erbauung, wie Paulus sagt, 1. Korinther 14, 2, wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Mhm. Und das ist eben für den privaten Gottesdienst oder wir würden sagen für interne Veranstaltungen. Mhm. Und in öffentlichen Veranstaltungen, da sollte Zungenreden eben im Rahmen stattfinden mit Auslegung.
Ja.
Und ich würde mal einfach dazu sagen, die Pfingstbewegung war nicht immer gut darin, das wirklich so zu tun. Oder sie hat einfach andere, oder hat einfach den Sonntagsgottesdienst als internen Gottesdienst definiert.
Ja, ja.
Denn es ist ja doch die Erfahrung, dass das bis heute so ist. Und wir würden eben sagen, hey, wir ermutigen jeden, in Zungen zu beten. Und auch in der Worship-Zeit kann man das für sich an seinem Platz machen. Aber eben, in der breiten Masse sollte das eben nicht ein öffentlicher Gottesdienst sein. So sagt Paulus, sonst kommt jemand rein und denkt, ihr seid quasi von Sinnen.
Ja.
Dazu können wir aber auch gerne nochmal sprechen und vielleicht auch an der Stelle, ich stelle unten mal eine gute Buchempfehlung rein, die ist nicht von einem Pfingstler, deswegen ist es vielleicht ein Brückenbauer, Max Turner heißt er, das ist ein britischer Baptist, der schreibt genau darüber in einem Buch und vielleicht ist es ja eine interessante Anlaufstelle für manche.
Ja.
Ja gut, Bernhard, dann würde ich mal sagen, machen wir hier die Grätsche oder würde ich sagen, machen wir
die Grätsche? Wir kriegen die Kurve, würde ich sagen.
Wir kriegen die Kurve. Wir haben tatsächlich unsere fünfteilige Serie abgeschlossen.
Ja.
Wahnsinn. Jetzt schauen wir mal, worum es in zwei Wochen gehen wird. Mal schauen, was der Geist uns so sagt.
Ja, wir lassen uns leiten. Ja.
Sehr gut. Hey, ihr Lieben, vielen Dank weiter fürs Zuhören wieder. Ihr dürft uns gerne Feedback senden an office@focus-kirche.de oder auch an über Instagram Fokuskirche. Ich würde sagen, bis in zwei Wochen. Wir hören uns wieder.
Yes. Ciao.
Ciao.